TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Es ist Sommer, es ist warm, es ist heiß. Was gibt es Schöneres für zwei und oder Vierbeiner, ein kühles Nass zu entdecken und einzutauchen? Ich glaube nichts. Und da ich mich als Regionaltierärztin neben diesen wunderbaren Podcast-Themen unter anderem auch für Schulungs- und Fortbildungsaktivitäten auf aktuelle wissenschaftliche Themen vorbereite, ist mir ein ganz besonderes Topic auf den Schreibtisch geschwappt. Und zwar das Thema Leptospiren. Warum sage ich geschwappt? Ganz einfach, weil Leptospiren sich gerne in ruhenden Gewässern heimisch fühlen und es somit feucht und warm lieben. Das heißt, Wasser und warme Temperaturen ab 18 Grad Celsius sind ideal für Leptospiren. Wusstest du, dass Leptospireninfektionen eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Mensch und Tier darstellen? Aber am besten fange ich mal wieder von vorne an, damit ihr für die Tierhalterberatung alle wichtigen Fakten an der Hand habt. Was sind Leptospiren und wo kommen diese vor? Also, die Leptospiren gehören zur Gruppe der gramnegativen Bakterien. Sie sind spiralförmig und ihr Ende ist, ich sage mal, gebogen wie ein Kleiderbügel. Es gibt über 26 Serogruppen. Ich nenne sie mal einfachheitshalber Familien und über 260 Serovare, die diesen unterschiedlichen Gruppen, / Familien, wiederum angehören, also sozusagen Familienmitglieder. Nicht alle Leptospiren sind pathogen, also krankmachend. Es gibt apathogene, nicht krankmachende, pathogene und hochpathogene Leptospirenarten. Wie man sieht, ist nicht nur die Quantität der Serovare ausschlaggebend, sondern vor allem auch die Qualität der Serovare. Sie sind weltweit vorkommend und in Deutschland wie folgt verbreitet. Unsere Hundeschnauzen und Samtpfötchen infizieren sich bei uns in Deutschland zum Beispiel mit den Serovaren Gripotifosa, Australis, Canicula und Icterohämorrhagie. Gerade auch die Serogruppe Australis ist enorm im Kommen. In welcher Region die einzelnen Serovare verbreitet sind bzw. sein können, ist von Region zu Region unterschiedlich. Wie werden Leptospiren übertragen und welche Ansteckungsquellen kennt man? Leptospiren haben eine unheimliche Vorliebe für die Nieren, dicht gefolgt übrigens von der Lunge und der Leber. Bei infizierten Tieren siedeln sich diese Bakterien im Kanälchensystem der Niere an und werden dann kontinuierlich mit dem Urin ausgeschieden. Somit können sich Mensch und Tier über infizierten Urin anstecken. Vor allem Nager, wie zum Beispiel Ratten, stehen hier als Reservoirwirte, Ausscheider im Fokus, da sich diese gerne an ruhigen Gewässern bzw. in Feuchtgebieten aufhalten und die Leptospiren eifrig und kontinuierlich mit dem Urin ausscheiden. Aber auch Wildschweine, Igel und Füchse müssen hier der Vollständigkeit halber genannt werden. Nicht nur unsere Tiere können sich mit Leptospiren infizieren, auch der Mensch ist durch Kontakt mit infiziertem Urin einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Das Krankheitsbild heißt im Allgemeinen Leptospirose und stellt somit eine Zoonose dar. Übrigens ist die Leptospirose des Menschen, der Schafe und der Schweine eine meldepflichtige Erkrankung. Personen, die ein hohes Ansteckungsrisiko haben, sind unter anderem das veterinärmedizinische Personal, also du, ihr, Landschaftsgärtner, Gärtner, Tierpfleger, Landwirte, Förster, Jäger, Personen mit Nagetierkontakt und auch Sportler wie Triathleten, die in diesen Gewässern schwimmen und gegebenenfalls offene Wunden als Eintrittspforte aufweisen. Aber auch der heimische Garten kann eine Infektionsquelle darstellen. Wenn zum Beispiel wilde Nager mittels Urin ihr Revier markieren und der Mensch ohne Handschuhe Gartenarbeit verrichtet und Verletzungen der Haut aufweist. Des Weiteren können sie auch durch den Speichel und durch den Deckakt übertragen werden. Dies führt zum Beispiel bei tragenden Muttertieren sehr häufig zum Absterben der Früchte im Mutterleib. Du hörst, schön ist wirklich anders. Wie äußert sich denn die Leptospirose bei Menschen und Tieren? Das Krankheitsbild nennt man Leptospirose, früher umgangssprachlich auch beim Hund Stuttgarter Hundeseuche genannt. Leptospiren sind in der Hundepopulation weit verbreitet und auch häufig unterschätzt, weil die eigentliche Erkrankung oft nicht erkannt wird. Hunde, die sich beim Baden oder Trinken in Tümpeln bzw. warmen Wasserstätten infizieren, weisen bereits einen Tag, also 24 Stunden nach der Infektion, Leptospiren im Blut auf. Wie eingangs gesagt, ist das primäre Zielorgan, also das Lieblingsorgan, die Niere, dicht gefolgt von der Lunge und der Leber. Die Leptospiren vermehren sich im Gewebe des jeweiligen Organs und daraus resultieren dann Entzündungsreaktionen. Infolge der bereits wenige Tage nach der Infektion einsetzenden Antikörperbildung werden die Leptospiren aus der Blutbahn und den meisten Organen eliminiert. Aber, und das ist wichtig, im Kanälchensystem der Nieren bleibt die Infektion bestehen und führt zu einer dauerhaften Erregerausscheidung mit dem Urin. Die Klinik bzw. die Hauptsymptome bei unseren Hunden sind unter anderem Fieber, Erbrechen, keinen Appetit, Dehydratation, Ikterus, Hämolyse, veränderte Nierenwerte und so weiter und so weiter. Übrigens haben unsere geliebten Katzen hier wieder eine Sonderstellung. Die Leptospirose als Krankheit kommt bei ihnen nur sehr selten vor. Sie infizieren sich durch den Beutefang bzw. das Fressen von Nagern, also von infizierten Nagern. Sie erkranken seltener und zeigen keine Klinik wie bei unseren Hunden. Eine Infektion ist jedoch häufig und auch klinisch unauffällige Katzen scheiden über den Urin Leptospiren aus. Beim Mensch stellt der Kontakt mit kontaminiertem Wasser die Hauptinfektionsquelle dar. Infektionen durch ausscheidende Haustiere wie Katzen oder Hunde oder als Haustier gehaltene Ratten sind ebenfalls möglich. Dazu ist der Kontakt zu infiziertem Urin nötig. Die Symptome beim Menschen sind grippeähnliche Anzeichen, ZNS-Störungen, Nieren-Lungenschädigungen, Nackenschmerzen und Vorsicht, bei schwangeren Frauen kann es zum Abort kommen. Wie kann die Leptospirose behandelt werden? Die Leptospirose ist mit Hilfe von Antibiotikern wie zum Beispiel Penicillin oder Doxycyclin über 3 Wochen zu therapieren. Aber auch hier bitte obliegt der Therapieplan der behandelnden Tierärztin dem behandelnden Tierarzt. Wie kann der Verdacht einer Leptospirose nachgewiesen werden? Die Leptospiren werden innerhalb der ersten Tage nach der Infektion mit einer PCR im Labor nachgewiesen. Vorzugsweise erfolgt dieses in der Akutphase über das Blut oder zu einem späteren Zeitpunkt über den Urin, weil die Tiere ja die Leptospiren mit dem Urin ausscheiden. Wusstest du, dass sich die Leptospiren übrigens bis zu 3 Wochen im Urin nachweisen lassen? Die Antikörper sind bereits 7 bis 10 Tage nach der Infektion nachweisbar. Als Goldstandard sieht man den Mikroagglutinationstest, kurz MAT, an. Hier werden die Antikörpertiter, also die Höhe der Antikörper, die im Blut sind, bestimmt. Um das Vorliegen einer Leptospirose zu beweisen, ist im MAT der Nachweis eines 4-fachen Titeranstiegs innerhalb von 1 bis 3 Wochen bei einem nicht kürzlich, also innerhalb der letzten 4 Wochen, geimpften Hund nötig. Dann gibt es noch den sogenannten ELISA, mit dem man ebenfalls bestimmte Antikörpergruppen im Serum des Tieres nachweisen kann. Auch Schnelltests sind verfügbar. Deren Validierung ist aber noch nicht abgeschlossen und das muss erst noch erfolgen. Was kann der Tierhalter vorbeugend tun? Und das ist ja nun auch wichtig für die Tierhalterberatung. Also, die Wildnagerpopulation frei von Leptospiren zu bekommen, dieses ist leider nicht möglich bzw. umsetzbar. Da sind wir uns einig. Somit gilt es, die Hundepopulation bestmöglich durch eine Impfung zu schützen. Nach Möglichkeit sollte auch das Baden und Trinken in und aus stehenden Gewässern gemieden werden. Bei unseren Katzen müsste man das Jagen erfolgreich unterbinden, aber auch das ist nicht machbar. Tja, und Wasser meiden unsere Sampfoten bekanntlich sowieso, die meisten jedenfalls. Die Personengruppen, die Gefahr laufen, mit Leptospiren in Kontakt zu kommen, sollten Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. See- und Exkrete von betroffenen Tieren sollten separat und entsprechender Regelung entsorgt werden. Bitte niemals eine infizierte Urinpfütze mit Wasser wegspülen. Damit würden die Leptospiren nur weiter verteilt. Auch wichtig für die Tierhalterinnen und Tierhalter, bei der Reinigung der Freigänger-Katzentoiletten und dem Stall von Nagern sollte man bei betroffenen infizierten Tieren große Vorsicht walten lassen und Schutzkleidung tragen. Dies ist übrigens auch die Empfehlung der Expertinnen und der Experten. Welche Prophylaxemaßnahmen kann man als besorgter Hundehalter, besorgte Hundehalterin in Erwägung ziehen? Beziehungsweise gibt es einen Impfstoff zum Schutz der Hundepopulation? Es gibt bzw. gab bereits seit den 70er Jahren, also schon verdammt lange her, Impfstoffe gegen bestimmte Leptospirenstämme. Heutzutage stehen bi-, tri- und tetravalente Impfstoffe am Markt zur Verfügung, die den bestmöglichen Impfschutz für unsere Hunde darstellen. Ein primäres Ziel ist es, die Nierenbesiedelung zu unterbinden. Zum einen, um einen Organschaden zu verhindern und zum anderen, um die permanente Leptospirenausscheidung über den Urin zu verhindern. Diese stellt wirklich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zum Thema Infektionsschutz von Mensch und Tier dar. Also ein wichtiger Punkt im Rahmen des One Health-Gedanken. Ein guter Impfschutz zielt vor allem darauf ab, die Sterblichkeit, die Mortalität der Tiere zu verhindern. Dieses erreicht man nur, wenn die Leptospiren durch eine gute Immunantwort im Blut eliminiert werden und somit die Nieren und andere Organe nicht besiedelt werden können. Daraus resultiert, dass sich die Leptospiren nicht in das Kanälchensystem der Niere zurückziehen und auch keine Leptospiren mit dem Urin ausgeschieden werden können. Also ein bedrohlicher Teufelskreislauf wird damit unterbrochen. Übrigens ist die Leptospirose eine sogenannte Core-Impfung. Das heißt, dass jedes Tier zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben durch eine Impfung dagegen geschützt sein sollte, und zwar unabhängig von seiner Lebenssituation. In welchem Intervall die Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden müssen, hängt zum einen von der Zulassung des jeweiligen Herstellers ab und auch davon, ob das geimpfte Tier sehr stark mit exponierten Gewässern oder Ausscheidern in Kontakt kommt oder kommen könnte. Gerade bakterielle Komponenten in den Impfstoffen wie die Leptospiren haben nur eine jährliche Immunitätsdauer und unterscheiden sich somit von den viralen Komponenten in den Impfstoffen, die eine längere Dauer der Immunität aufweisen. Welche Infoquellen und Empfehlungen gibt es? Aktuell gibt es die STIKO-Vet-Empfehlungen. Ich führe es euch unten in den Shownotes nochmal auf. Auch das Robert-Koch-Institut, kurz RKI genannt, spricht Empfehlungen aus. Und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR genannt, geben dementsprechende Empfehlungen. So, damit bin ich heute mal wieder am Ende des Podcasts angelangt und hoffe, es hat etwas Ruhe in das teilweise wirklich wilde Fahrwasser der Impfberatung gebracht. Solltet ihr noch weitere Fragen haben und Infos benötigen, dann lade ich euch jetzt nochmal ganz herzlich zu unserem nächsten kostenlosen TFA-Total-Webinar nur für TFA ein. Am 30. Juli wird Frau Dr. Nathalie Bertel von der Tierklinik Anikura H. zum Thema Leptospirosen referieren. Hier soll es an diesem Abend vor allem um euren Praxis-Klinik-Alltag gehen und worauf im Rahmen der Tierhalterberatung und im Alltag mit diesen Tieren zu achten ist. Ich freue mich total, wenn ihr euch zahlreich einschaltet und wünsche euch bis dahin eine super Zeit und bleibt bitte gesund. Alles Liebe, deine, eure Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.